Deutschlandfunk Kultur heute.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities.
Ich bin zwar die erste Frau als Vizepräsidentin, aber ich werde nicht die letzte sein, denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zuschaut, kann sehen, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist. Das sagte Kamala Harris im November 2020, als feststand, dass Joe Biden Präsident und sie selbst Vizepräsidentin werden würden. Die Geschichte der Frauen in hohen politischen Ämtern ist in den USA noch ziemlich jung. Madeleine Albright war 1997 die erste weibliche Außenministerin, Hillary Clinton unter Obama ebenfalls Secretary of State die erste Präsidentschaftskandidatin. 2016 verlor sie gegen Donald Trump. Rund 100 Jahre nachdem in den USA das Frauenwahlrecht eingeführt wurde, ist die Politik weitgehend männlich geprägt, zumindest auf Bundesebene. Warum das so ist und was das für Kamala Harris heißt, die wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten, darüber habe ich mit der Kultur- und Literaturwissenschaftlerin Heike Paul gesprochen, die an der Universität Erlangen-Nürnberg zur amerikanischen Geschichte und zum Feminismus forscht. Zum zweiten Mal tritt nun wahrscheinlich eine Frau gegen Trump an. Ich habe Heike Paul gefragt, ob das eine mutige oder eine logische Option ist.
Naja, es scheint im Moment ja die einzige Option zu sein, die jetzt für die Demokraten bedeutet, dass sie schnell und zielstrebig an eine Präsidentschaftskandidatin kommen, die sie dann auch mit großer Unterstützung ins Rennen schicken können.
Muss Kamala Harris ihrer Einschätzung nach befürchten, genauso zur Zielscheibe auch vor allen Dingen sexistischer Angriffe zu werden wie damals Hillary Clinton?
So wie die Republikaner und auch die jetzt da gekürten Kandidaten den Wahlkampf führen, ist davon auf jeden Fall auszugehen, einerseits. Denn wir können uns erinnern, wie frauenfeindlich auch Trump aufgetreten ist, als er sich mit Hillary Clinton duelliert hat. Er hat sie dann ja quasi physisch so in die Ecke gedrängt auf der Bühne damals bei dem Fernsehduell. Insofern denke ich, ist das so die Reaktion, die man erwarten wird von den Republikanern. Andererseits muss man auch sagen, dass es ja der Punkt ist, wo Trump auch vulnerabel ist, sind eben die weiblichen Wählerinnen, weil die braucht er ja auch. Und hier ist ja das große Thema auch Abtreibung. Da steht ja Harris klar, vertritt sie da die demokratische Position. Und Trump ist da ja so ein bisschen am Lavieren in seinem republikanischen Lager. Also er kann jetzt nicht so ganz offen nur frauenfeindlich auftreten. Er muss schon auch die Frauen ja für sich gewinnen.
Warum gelten eigentlich gerade so gut ausgebildete Frauen wie Kamala Harris, und das war ja auch bei Hillary Clinton der Fall, als elitär? Und warum ist das bei den Männern nicht so? Also das scheint ja ein durchgängiges Motiv in der amerikanischen Politik zu sein.
Die Kritik an der elitären Politik oder am elitären Politikstil, ich denke, das ist eine Kritik, die hört man von populistischen Stimmen gegen Männer und gegen Frauen. Gleichzeitig kann man andererseits auch sehen, dass Frauen einen bestimmten emotionalen Habitus an den Tag legen, der ihnen schadet. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Laut einer Befragung, die herauskam vor ein paar Jahren, ist es so, dass wenn Männer in der Politik, auch in hohen Ämtern, und bei der Pandemie haben wir das ja gesehen, wenn die Gefühle zeigen, wenn die mal weinen vor der Kamera, dann wird ihnen das zugerechnet als menschlichen Faktor in diesem ganzen harten Politikgeschäft. Umgekehrt zeigt sich, wenn Frauen das tun, also wenn Frauen in ergreifenden Momenten großer politischer Entscheidungen anfangen zu weinen, dann unterminiert dass ihre ganze Befähigung, überhaupt diesen Beruf auszuüben, in der Wahrnehmung der meisten Menschen. Insofern ist es total schwierig, denke ich, für eine Politikerin hier so das richtige Maß an Empathie und Professionalität an den Tag zu legen. Was dazu führt, dass sich die Frauen wie Clinton, wie Harris eigentlich auf diese Professionalität einzuschwingen, weil sie wissen, dass das ist, was letztendlich zählt.
Ja, aber sie genau, können. Ja, genau das wird ihnen ja dann letztlich auch oft wieder zum Nachteil ausgelegt.
Genau. Also wie Sie das jetzt mich gefragt haben und wie ich die Studie aufgegriffen habe, muss man sagen, es ist eigentlich eine No-Win-Situation für Frauen, an dem Punkt.
Also wenn man sich mal die Zahlen anguckt, im Senat liegt der Frauenanteil bei 25%, im Repräsentantenhaus bei rund 29%. Und es fallen einem ja wirklich nicht so wahnsinnig viele Namen in der US-Politik in wirklich hohen Ämtern ein. Also Madeleine Albright, die ich eben erwähnt habe, Condoleezza Rice könnte man jetzt noch nennen, Hillary Clinton haben wir auch schon genannt. Also liegt darin auch eine gewisse Symbolik oder mangelt es an Vorbildern?
Es ist interessant, dass Sie das so fragen, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir jetzt ja eine jüngere Generation sehen von Frauen, die in der Politik sind. Denken wir an Alexandra Ocasio-Cortez oder denken wir auch an eine ganze Reihe von anderen Personen, die jetzt genannt wurden als mögliche Nachfolgerin für Biden. Denken wir an Gretchen Whitmer in Michigan. Ich denke, dass man da vielleicht in der nächsten Generation auch sieht, dass sich das verändern wird. Was ich interessant fand damals schon am Wahlkampf von Hillary Clinton, ist, dass wir in der Populärkultur das sehr genau beobachten konnten. Und vielleicht erinnern Sie sich daran, dass es da unheimlich viele Politserien gab, die das alles durchgespielt haben. Eine Frau als Präsidentin. Da gab es ganze Serien, Staffeln, wo man sich das anschauen konnte. Und das war damals wie so eine Antizipation dieser Präsidentschaft von Clinton. Und dann mussten wir leider dann doch zusehen, dass diese Präsidentschaft nicht realisiert wurde und diese ganzen populärkulturellen Pre-Enactments nicht in der Realität sozusagen eingeholt wurden. Ne?
Ein Name, den wir jetzt noch nicht oder den ich noch nicht genannt habe, ist Michelle Obama, auf die sich ja doch erstaunlich viele Leute einigen können. Und ich frage mich, ob das deswegen der Fall ist, weil sie so explizit eben nicht in dieses Amt will.
Das ist gut möglich. Und bei Obama sieht man, glaube ich, so eine gewisse Ambivalenz, dass sie einerseits sehr gerne und sehr laut behauptet, I hate politics. Ja, also ich hasse dieses politische Geschäft und ich habe das sozusagen mitgetragen, aber ich fühle mich da nicht wohl. Andererseits ist sie natürlich eine sehr politische Person. Und das merkt man auch, wenn man ihre Autobiografie liest, ihre Memoiren liest, dass sie sich natürlich in den ganzen Diskursen der Bürgerrechtsbewegung auch auskennt. Dass sie sich selber hochgekämpft hat, in die Position, in der sie dann war, auch in Harvard und als Juristin. Interessanterweise scheint es aber so zu sein, dass ihre eigene Leugnung ihrer politischen Ambitionen dann dazu führt, dass sie dann auch besonders konsensfähig erachtet wird.
Jetzt hat ja damals Hillary Clinton eigentlich mehr Stimmen bekommen als Donald Trump. Das amerikanische, nicht ganz unkomplizierte Wahlsystem hat aber dazu geführt, dass Donald Trump eben Präsident wurde. Wie würden Sie das einschätzen, jetzt 8 Jahre später? Ist die Zeit vielleicht jetzt doch reif, auch wenn man sich die amerikanische Gesellschaft anschaut und vor allen Dingen die extrem gespaltene Gesellschaft? Ist die Zeit reif für eine amerikanische Präsidentin?
Das könnte man schon so sehen. Ich meine, im Moment ist ja die Situation auch, dass es darum geht, Kräfte zu bündeln gegen eine erneute Trump-Präsidentschaft. Und ich denke, da können wir vielleicht 2, 3 Aspekte jetzt ausmachen, die für Harris sprechen. Erstens ist es so, dass viele Menschen in den USA unzufrieden waren ja mit beiden Kandidaten, mit Trump und auch mit Biden als ältere Herren. Und für diese Menschen gibt es auf jeden Fall jetzt eine neue Option. Wenn Harris jetzt eben Kandidatin wird, dann kann man sagen, hier ist eine junge Frau, die zur Verfügung steht, die Erfahrung hat und die jetzt wählbar sein kann, auch eben für junge Menschen, für Schwarze, für alle möglichen Gruppen in den USA. Also insofern ist sie eine echte Alternative.
Die Kulturwissenschaftlerin Heike Paul von der Universität Erlangen-Nürnberg über Frauen in der US-amerikanischen Politik.